Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Wenn du ohne Jojo-Effekt abnehmen möchtest, kommst du an einer proteinhaltigen Ernährung nicht vorbei. Diese Aussage ist mir bei meiner Recherche ziemlich häufig begegnet. Oft ist die Rede von der sogenannten Eiweißdiät. Wenig Kohlenhydrate, sehr viele Proteine. Aber funktioniert das wirklich? Also gibt es wissenschaftlich belastbare Zahlen, die das unterstützen? Und wenn ja, wie viel Protein am Tag ist eigentlich gesund? Und ist zu viel Protein nicht auch schädlich für den Körper? Ich wiege knapp 90 Kilogramm. 1,5 bis 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht und Tag soll angeblich ideal sein. Das ist die Menge, die mir bei Instagram fast täglich in meinem Feed angezeigt wird. Und zwar von Fitness-Influencern und selbsternannten Ernährungsberatern. In meinem Fall wären das also circa 150 Gramm Eiweiß täglich. Ich muss sagen, das ist echt viel und wirklich gesund klingt das für mich jetzt auch nicht. Ich bin Martin Hoffmann und ich gehe heute der Frage nach, wie gesund eigentlich eine Ernährung ist, die hauptsächlich auf Eiweiß basiert. Um Antworten zu finden, treffe ich Anil Esin. Er hat sich mehrere Wochen sehr proteinreich ernährt. Dabei hat er ausschließlich tierische Produkte gegessen. High Protein ist gerade ziemlich angesagt. Anil hat aber auch die Schattenseiten davon erlebt. Was da genau passiert ist, erzählt er mir später, wenn ich ihn treffe. Vorher bin ich mit Professor Dr. Peter Grimm verabredet. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Baden-Württemberg lehrt er als Diplom-Ernährungswissenschaftler an der Universität in Hohenheim. Außerdem gibt er unter anderem auch Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte. Mit ihm will ich die ganzen Informationen ordnen, die ich während meiner Recherche gesammelt habe. Sind Proteine jetzt der heilige Gral der Ernährung oder einfach total überbewertet? Ich bin jetzt hier in Esslingen vor der Medizinisch-Technischen Akademie und hier bin ich jetzt gleich im ersten Stock mit Professor Dr. Grimm verabredet. Treppe hoch, erster Stock und dann gleich links, hat man mir gesagt. Jetzt treffe ich gleich Professor Dr. Grimm. So. Hallo, Herr Professor Grimm, hallo.
Guten Tag, Herr Hoffmann, schön, dass es geklappt hat.
Professor Grimm, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Anfang des Jahres hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine neue Ernährungsempfehlung herausgegeben. Wie unterscheidet sich diese neue Empfehlung zu der alten?
Die neue Empfehlung der DGE hat in den letzten Monaten für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt. Sie unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass die Ernährung noch mehr pflanzenbetonter werden soll, dass tierische Produkte noch mehr zurückgefahren werden sollen. Also mal ein paar Beispiele. Bisher war die Empfehlung, dass 3 Portionen Milch und Milchprodukte pro Tag, das ist jetzt auf 2 zurückgegangen. Bisher war bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche, das ist jetzt auf 300 Gramm. Jetzt darf man nur noch ein Ei essen. Das hat für den größten Wirbel gesorgt, weil natürlich die Empfehlung noch kurz vor Ostern herauskam und sich dann jeder gefragt hat, darf ich jetzt noch meine Ostereier essen?
Also man sollte nur ein Ei essen.
Man sollte maximal ein Ei pro Woche, wobei da die versteckten Eier gar nicht dazugehören. Also es handelt sich wirklich um das Ei. Mhm. Und ich glaube, die meisten Menschen essen de facto gar nicht wesentlich mehr als ein Ei pro Woche, wenn man es mal mittelt.
Wofür braucht denn der Mensch eigentlich Eiweiß und wie viel Protein ist jetzt normal?
Wir brauchen Protein, weil alles, was uns so aufbaut und reguliert, besteht aus Proteinen. Da gibt es Proteine, die Bauproteine, Muskulatur, aber es gibt auch Proteine, die funktionell sind, also alle Antikörper zum Beispiel des Immunsystems sind Proteine und so weiter. Und deswegen unterliegt in unserem Körper auch alles einem ständigen Auf- und Abbau. Und einfach gesagt, immer wenn viel gearbeitet wird, geht auch viel verloren. Das bedeutet, auch wenn wir kein Eiweiß mehr essen würden, würden wir trotzdem jeden Tag Eiweiß abbauen und über den Urin die Reste davon ausscheiden. Das heißt, wir verlieren jeden Tag Eiweiß und dieses Eiweiß muss auch wieder ersetzt werden. Und das sind so ganz grob 20 bis 30 Gramm pro Tag, die jeder automatisch verliert. Und die Empfehlung, also der Referenzwert für die Zufuhr, liegt bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, über 65 dann bei 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Wenn man das jetzt mal auf so Standardmenschen hochrechnet, dann kommen wir auf ungefähr 60, 70 Gramm pro Tag Protein.
Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt viel körperlich arbeite oder auch gezielt Sport mache, um Muskulatur aufzubauen, also Kraftsport, Bodybuilding, in so eine Richtung mal gedacht? Gibt es da auch eine Empfehlung dann?
Da gibt es Studien, die zeigen, dass dann ein Mehr an Protein für die sportliche Leistung etwas bringt. Da liegen wir dann so in etwa bei 1,5 Gramm. Also auch die, sagen wir mal, die Wissenschaftler unter den Sportlern, die sagen, über 1,5 Gramm bringt gar nichts mehr bei niemandem. Mhm. Und wenn wir hier aber von Sport sprechen, dann reden wir wirklich von Sport. Wenn Sie also einen Profi-Kraftsportler nehmen, der 8 Stunden am Tag trainiert, dann hat er einen höheren Proteinumsatz, schon allein deswegen, weil er viel mehr Muskulatur hat. Und da können wir dann wirklich von Bereichen bis 1,5 Gramm sprechen. Darüber werden Aminosäuren, also Proteine, eben auch zur Energie metabolisiert und damit bringt es eigentlich gar nichts mehr.
Jetzt haben wir gerade über Kraftsport gesprochen. Wie sieht's aus bei Ausdauersport? Macht es da auch Sinn, bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochzugehen oder nicht?
Auch bei Ausdauersportarten ist es durchaus sinnvoll, höher zu gehen. Aber wie gesagt, wir reden jetzt hier wirklich schon von Profisport. Also wenn jemand eine halbe Stunde pro Tag Sport treibt oder auch nur eine Stunde dreimal pro Woche, da ist überhaupt kein Mehrbedarf ersichtlich. Sondern wir reden wirklich von Menschen, die, sagen wir mal, mindestens jeden Tag 1-2 Stunden Sport treiben oder mehr. Also wir kommen da schon in den Profi- oder Semi-Profi-Bereich rein.
Wenn wir das jetzt nicht machen, also wenn wir jetzt nicht mehr Proteine zu uns nehmen, können wir dann trotzdem Muskulatur aufbauen? Oder ist das quasi der Werkstoff, den die Muskeln brauchen, um auch zu wachsen?
Wenn der eigentliche Bedarf gedeckt ist, das heißt die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann könnten wir auch Muskulatur aufbauen. Aber es hat sich in Studien eben gezeigt, dass es besser geht, wenn bei solchen Extremsportarten die Proteinzufuhr höher liegt.
Jetzt habe ich in der Recherche ganz viel gelesen über neue Formen der Ernährung, neue Diäten, die gerade kursieren. Haben Sie wahrscheinlich auch viel Eiweißdiät und sowas? Sie nicken gerade, also haben Sie auch schon auf jeden Fall gelesen. Was ist denn von sowas zu halten?
Also ich muss mal dazu sagen, das ist nicht neu. Ich habe vor 35 bis 40 Jahren studiert und auch damals gab es das schon. In der Ernährung verläuft vieles in Wellen, es kommt immer wieder. Und solche Leute wie Atkins, die vor allem Fett und Protein gegessen haben, das gab es schon lange. Damit kann man abnehmen, das ist keine Frage. Das wusste man schon vor langer, langer Zeit. Das hat mehrere Mechanismen, die alle irgendwo was mit Insulin zu tun haben. Und es ist eben so, wenn keine Kohlenhydrate gegessen werden, dann muss der Körper sich die Glucose, also den Traubenzucker im Blut, selber herstellen, die sogenannte Gluconeogenese. Und die benötigt Aminosäuren, also die Proteinbestandteile und gleichzeitig Fettsäuren. Das heißt, es kommt dann automatisch zu einem Fettabbau, was sich dann im Extrem auch in einer Ketose äußert. Das ist das, wenn Sie wirklich Kohlenhydrate nahe Null machen.
Das ist dann diese ketogene Ernährungsweise. Jawohl. Genau. Können Sie da noch mal kurz den Unterschied klar machen? Ketogene Ernährungsweise oder die Keto-Diät, wie es ganz oft zu lesen ist, Und die Eiweiß-Diät. Was ist da der Unterschied genau?
Also bei einer Eiweiß-Diät haben Sie noch ein gewisses Mindestlevel an Kohlenhydrate, sodass Sie nicht in die Ketose hineinkommen. Das heißt, es wird zwar Fett abgebaut, aber nicht so extrem, dass jetzt dadurch Ketonkörper entstehen würden. Wenn Sie diese Diät extrem betreiben, das heißt die Kohlenhydrate ganz reduzieren und praktisch nur noch Eiweiß haben, vielleicht auch etwas Fett dabei, dann kommt es zu so einem starken Fettabbau, dass dabei Ketonkörper entstehen und das führt zur Ketose.
Wie nehmen wir denn am besten Proteine zu uns?
Wir können Proteine auf verschiedene Arten zu uns nehmen. Natürlich sind tierische Lebensmittel sehr, sehr proteinreich. Also wenn wir da an Fleisch denken, das so im Schnitt 25% Protein enthält, das sind natürlich gute Proteinquellen. Und es sind auch qualitativ hochwertigere Quellen.
Qualitativ hochwertig bedeutet, dass der Körper das dann besser verarbeiten kann oder besser aufnehmen kann, oder?
Dass er es besser in körpereigenes Eiweiß umsetzen kann. Es ist so, alles, was wir an Eiweiß essen, wird in unserem Magen-Darm-Trakt erstmal in Aminosäuren zerlegt. Das heißt, wir haben dann Aminosäuregemische. Und daraus baut sich der Körper sein eigenes Eiweiß wieder auf. Wenn wir jetzt also Kannibalen wären, dann würden wir hervorragendes Eiweiß essen, weil wir genau die Mischung essen würden, die wir brauchen. Sind wir Gott sei Dank keine Kannibalen und alles andere, was wir an Protein essen, entspricht eben nicht ganz der Zusammensetzung, wie wir es brauchen. Und deswegen müssen wir de facto mehr Protein essen, als wir in Wirklichkeit brauchen. Ich habe eingangs erwähnt, wir scheiden so ungefähr 20 bis 30 Gramm Protein pro Tag aus. Wenn wir das super Protein hätten, dann würde es reichen, 30 Gramm Protein pro Tag zu essen. Das ersetzen, was wir ausscheiden. Aber dadurch, dass wir nur schlechtere Proteine essen, müssen wir davon einfach mehr essen. Und da gibt's die Variante, entweder wir essen Proteine, die ganz nah an uns dran sind Und ein Tier ist nun mal näher an uns dran als irgendeine Pflanze. Oder aber wir mischen Pflanzen. Es ist so, dass in allen Proteinen gibt es immer eine sogenannte limitierende Aminosäure. Also eine Aminosäure, die ganz wenig drin ist. Aber in anderen pflanzlichen Proteinen ist die wiederum mehr drin. Das heißt, wenn wir da geeignete Mischungen machen, dann kommen wir auf ganz gute Proteinqualitäten und müssen nicht unbedingt tierische Proteine essen.
Was ist denn von sowas wie, ich sage jetzt mal, diesem Proteinpulver, diese Proteinshakes? Wird ja auch immer viel davon geredet, gerade wenn es jetzt um Diäten geht, heißt das, naja, also morgens startet den Tag erstmal mit einem Proteinshake, dann hast du schon mal deine 30, 40 Gramm von deinem Tagesbedarf schon mal gegessen oder in dem Fall getrunken. Was ist von sowas zu halten?
Wenn man mal die Studienlage anschaut, kann man feststellen, dass sehr viele dieser Studien wirklich mit Molkenprotein gemacht wurden. Whey-Protein. Und das ist auch das, was so im Kraftsport im Moment so am verbreitetsten ist und was häufig auch in diesen Shakes mit drin ist. Wie gesagt, es liegt daran, dass die meisten Studien damit gemacht wurden. Es hat auch einen theoretischen Hintergrund, weil in Molkenprotein Lysin relativ viel drin ist. Das ist eine Aminosäure, die in pflanzlichen Proteinen häufig wenig vorkommt. Außer in Hülsenfrüchten, da kommt sie genug vor. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu brauche ich den Proteinshake? Also ich esse mein Protein lieber in Form eines Lebensmittels. Proteinshakes haben in der Regel auch alle relativ viel Zucker, weil Protein an sich in der Regel schlecht schmeckt. Und sie haben in der Regel auch Geschmacksstoffe, Farbstoffe mit drin, um dem Ganzen so ein schönes Aussehen zu geben.
In welchen Lebensmitteln ist denn besonders viel Eiweiß drin?
Also ich habe extra mal zwei Pläne rausgelassen, um einfach mal zu zeigen, es geht auf beide Arten. Und ich habe mal einen Plan für eine Mischkost rausgelassen, wo also Obst und Milch, so ein Müsli zum Frühstück gegessen wird und als Zwischenmahlzeit ein Joghurt und nachmittags ein Schnitzel und abends dann wird noch ein belegtes Brot mit Schinken und Käse gegessen und dann isst man bei einem ungefähr 2000 Kilokalorien, das ist so ein Schnitt, ist man bei 105 Gramm Protein pro Tag. Das heißt, mit einer Mischkost, und ich glaube, das ist jetzt nichts Abartiges, 50 Gramm Käse, 50 Gramm Schinken, Schnitzel am Mittag, sind wir schon weit darüber. Mhm. Ja, also die Person, die ich da eingegeben habe, die hätte einen Bedarf von 60 Gramm und liegt jetzt schon bei 105, ohne sich groß anzustrengen.
Das heißt, eigentlich muss man sich da gar nicht so einen großen Kopf drum machen und jetzt besonders eiweißhaltige Lebensmittel kaufen oder essen.
Wenn man Mischköstler ist, muss man das auf gar keinen Fall. Also solange Sie Milchprodukte essen, auch mal einen Käse und Fleisch ab und zu oder Fisch ab und zu, muss man sich darüber keine Gedanken machen. Nein. Anders sieht's aus, wenn man sich rein pflanzlich ernähren möchte. Und da ist natürlich das Extrem eine vegane Ernährung. Und das erlebe ich schon häufiger, auch in meinem näheren Umfeld, dass dann ganz plötzlich auf vegane Ernährung umgestellt wird. Und dann werden halt sehr viele Getreidebratlinge und solche Dinge gegessen, um einen Ersatz zu haben für Lebensmittel, die man so kennt. Mhm. Und das geht nicht auf die Dauer. Da fehlt es dann an Protein, da muss man sich schon Gedanken machen. Da darf es dann halt nicht der Getreidebratling sein, sondern da muss dann ab und zu auch Soja rein oder es müssen Hülsenfrüchte rein.
Also ich esse ja sehr gerne Quark, aber ich habe mir es aufgefallen, seit kurzem steht da drauf, 60 Gramm pro Becher Proteine sind da mit drin. Jetzt gibt es ja noch ganz viele andere Produkte. Ich sage es mal, Proteinriegel, auf diversen Getränken steht es mittlerweile drauf. Es gibt alle möglichen, gibt Kekse sogar. Es gibt jetzt auch auf Käse steht drauf, hier ist Protein drin, was ja eigentlich klar ist, dass da Protein drin ist. Aber es steht jetzt nochmal explizit obendrauf. Sind diese Produkte oder wie gesund sind solche Produkte? Sie haben ja schon gesagt, naja, mit den Shakes viel Zucker drin, viel andere Stoffe noch so ein bisschen. Wenn wir mal so solche Riegel anschauen, Getränke anschauen, Käse, wo das dann irgendwie draufsteht, sind die gesünder, ungesünder oder wie kann man das definieren?
Ich habe extra mal so ein Produkt mitgebracht. Das entspricht genau dem, was Sie mir so gesagt haben.
Genau, Sie haben jetzt gerade einen Quarkbecher, Stay Strong steht drauf und ich sehe 42 Gramm Proteine im Becher drin.
Sehen Sie? Und das ist ein reiner Fake. Mhm. Das ist wirklich Fake. Man kann es nicht anders sagen, weil wenn man auf die Nährwerttabelle schaut, dann sieht man, dass der Quark 8,5 Gramm pro 100 Gramm hat. Das ist sogar Proteingehalt ein sehr schlechter Quark, weil die normalen Quarks haben 10 bis 12 Gramm. Genauso steht hier, es steht drauf, proteinreich, fettarm. Das können Sie mit jedem Magerquark auch haben. Also Sie zahlen für so ein Produkt natürlich sehr viel mehr Geld, aber es ist de facto schlechter als der normale Magerquark. Selbst wenn wir diesen Hype um den Skyr zum Beispiel anschauen, der ja auch sehr gehypt wird mit hohem Proteingehalt, dann hat in der Regel so ein Skyr 11 Gramm pro 100 Gramm und der normale Quark hat 11 bis 12. Also es wird hier sehr viel Werbung betrieben mit Selbstverständlichkeiten. Und früher war es halt einfach so, man hat auf die Nährwerttabelle geschaut und gesehen, wie viel Protein drin ist. Und jetzt wird der Gesamtgehalt auf den Becher geschrieben. Und das sieht natürlich, das gibt dann immer große Zahlen. Machen auch viele Getränkehersteller, diese Milchmischgetränke und so weiter. Dann kommen große Zahlen heraus für etwas absolut Selbstverständliches.
Das heißt, wenn man einfach auf die Nährwerttabelle guckt, ein bisschen rechnet, an der Stelle kann man auch gut Geld sparen und die gleichen Nährwerte bekommen eigentlich.
Und oftmals bessere Produkte, weil sie da wirklich nur das Produkt haben. Also wenn ich Quark kaufe, dann möchte ich Quark kaufen. Und wenn ich eine Milch kaufe, eine Milch. Und ich möchte da nicht irgendwelche Zusatzstoffe mit drin haben, gefärbt, Farbstoffe oder sonstige Dinge. Und Sie haben es schon gesagt, schauen Sie auf die Zutatenliste.
Kann ich zu viel Protein essen?
Proteinüberdosierungen, da wird seit langem drüber gestritten. Die Studienlage ist nicht gut. Also man kann sagen, bei sehr hoher Proteinaufnahme ist einigermaßen gesichert, dass das Risiko für Typ-2-Diabetes etwas höher ist. Sehr viel diskutiert wird über die Niere. Sie werden ja einen ehemaligen Schüler von mir interviewen. Das war ein Fall, den ich aber auch nur einmal im Leben gesehen habe, der es wirklich sehr übertrieben hat. Und solche Extremfälle findet man ganz, ganz selten. Interessanter ist vielleicht auch, was passiert mit der Niere, wenn man es sehr, sehr lange treibt mit sehr hohen Proteindosen. Und dazu gibt es einfach keine richtigen Langzeitstudien. Mhm. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was passiert, wenn so ein Bodybuilder oder überhaupt jemand mit diesem Proteinhype über viele, viele Jahre 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnimmt, ob dann nach 20, 30 Jahren seine Nieren geschädigt sind, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, weil meistens, ich sage es mal, in den meisten Fällen ist ja nicht nur eine hohe Proteinzufuhr in dem Bereich oder beim Bodybuilding mit dabei, sondern oftmals auch, ich sage mal, Kreatin, andere Stoffe, die dann auch noch genommen werden. Das heißt, wahrscheinlich ist es schwierig, isoliert dann zu sagen, naja, das war jetzt das Protein, was jetzt zum Nierenversagen zum Beispiel geführt hat.
Darf ich ganz kurz einhaken?
Ja, natürlich.
Es kommt noch etwas anderes dazu, was man immer ganz gern vergisst. Wenn man solche hohen Proteinmengen zu sich nimmt, dann muss man etwas anderes weglassen. Mhm. Also Sie können sich nicht normal ernähren, wie bisher auch, und dann jede Menge Protein obendrauf geben. Das würde dazu führen, dass Sie ganz schnell extrem zunehmen würden. Das heißt, Sie müssen was anderes weglassen. Und die meisten lassen dann Kohlenhydrate weg. Damit fehlen Ihnen auch Ballaststoffe. Es fehlen Ihnen die Vitamine, Mineralstoffe, die sich in Getreide befinden. Sie haben völlig recht. Können wir wirklich unterscheiden nach so langer Zeit? Ist es der Mangel an irgendetwas anderem gewesen oder unerwünschte Begleitstoffe oder wirklich das Protein?
Also man kann jetzt aber nochmal festhalten, die Empfehlung ist bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Daran sollte man sich orientieren. Damit ist man auch wirklich gut versorgt an der Stelle. Wenn man in den Leistungssportbereich reingeht, dann kann es auch etwas höher sein bei 1,5 Gramm. Wenn man jetzt mal ein, zwei Tage komplett über die Stränge schlägt, sehr proteinreich ist, dann ist das gar nicht schlimm, wenn es mal ein paar Tage, wenn ich mal über diese Grenzwerte rüberkomme.
Macht definitiv nichts. Nein.
Professor Krümpf, vielen, vielen Dank. Sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Ich glaube, ich habe jetzt deutlich besser verstanden, wie Proteine auch funktionieren und was das mit dem Körper gemacht. Danke Ihnen.
Bitteschön.
Schon überraschend, dass es zu den Folgen proteinhaltiger Ernährung und deren Auswirkungen auf die Nieren so gut wie keine Langzeitstudien gibt. Wie so oft macht anscheinend die Dosis das Gift. Und das bringt mich jetzt direkt zu Anil Esen. Er hat seine Ernährung über mehrere Wochen auf eine eiweißreiche und kohlenhydratarme Keto-Diät umgestellt. Ziemlich radikal sogar, mit einem unschönen Ergebnis. So, ich bin jetzt hier in Stuttgart-Freiberg und wir haben uns bei Anil zu Hause verabredet. Er müsste schon zu Hause sein. Ich klopfe mal ganz kurz. So, hallo Anil, hallo.
Ja, hallo, hereinspaziert.
Hey, schön, dass wir da sein können. Danke dir.
Gerne, gerne.
Sag mal, wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz gut, dankeschön.
Nach deiner Niereninsuffizienz, wenn du jetzt diesen Zeitraum von es ist passiert bis jetzt betrachtet, wie lange hat's gedauert, bis es dir wieder so gut geht wie heute?
Das ging also ehrlich gesagt vielleicht einen Monat oder zwei, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da bettlägerig war oder sowas. Das war halt Notaufnahme, 6-7 Stunden, so wie man das kennt. Bin da raus und das war's schon. Also ich habe mich im Großen und Ganzen danach schon relativ wohl wieder gefühlt, weil ich habe, als ich rausgekommen bin, mehr oder weniger diese Diät schon unterbrochen oder abgebrochen, indem ich Kohlenhydrate schon zu mir genommen habe, auf dem Weg wieder nach Hause. Auf die Empfehlung meines damaligen Mentors. Also ich bin relativ schnell wieder in so einen normalen Zustand gekommen. Es waren vielleicht 2-3 Tage danach noch, wo ich vermehrt nochmal pinkeln musste, auf gut Deutsch, oder öfter in kürzeren Intervallen, als es normalerweise der Fall wäre. Aber 2-3 Tage und dann war schon wieder Normalität drin.
Warum hast du denn deine Ernährung auf Keto umgestellt und wie sah die Ernährung genau aus? Also was hast du gegessen?
Unterbewusst hat sich das irgendwie so eingeschlichen. Also man kennt das ja, Instagram, TikTok oder Facebook für die ganz alten Hasen. Und irgendwann habe ich mir da mal einen Podcast, oder eher gesagt, war das ein Reel, wo die einfach einen Podcast aufgenommen haben. Und da hat einer über diese Carnivore-Diät geredet, diese Fleischfresser-Diät. Ja, da ist man halt hellhörig geworden, hat man sich mal ein bisschen informiert, wieso nehmen die Leute ab, ne? Also warum machen die das? Dann wurde dann auch gesagt, ja, der eine oder andere hat sogar Krankheiten damit heilen können und weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt, lasse ich jetzt mal einfach so stehen.
Jetzt hast du es gerade Fleischfresser-Diät genannt, ne? Also genau. Oder Ernährung. Was genau hast du gegessen? Wie sah deine Ernährung konkret aus?
Das war konkret so, dass man einfach auf Kohlenhydrate verzichtet hat. Also es gab keine Nudeln mehr, kein Brot mehr, keine zuckerhaltigen Getränke, keine Soßen, also Sahnesoßen oder so etwas. Also das höchste der Gefühle war mal so eine Tomatensoße oder sowas. Also da muss man auch schauen, dass da kein irgendwie Zucker mit beigesetzt ist oder sowas. Und ansonsten hat man da halt nur tierische Produkte gegessen. Man hat sich dann überwiegend davon ernährt. Also morgens dann 5 Eier und dann gab es hier so Rinderwürstchen, die habe ich mir dann beim Türken gekauft. Die gab es dann in so einer Dose, das waren 330 Gramm.
Aber ist schon, also schon sehr herzhaftes Frühstück.
Ja, ja, klar, natürlich, weil du musst ja überlegen, du verzichtest ja quasi auf diese Filler wie Brot. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt frühstücke, reicht mir ein Brötchen, ne, so 2 Hälften, ne, und dann tust du da, weiß ich nicht, jeweils ein Ei drauf oder ein Spiegelei und dann gibst du ein bisschen Würstchen dazu oder sonst irgendwas und dann langt das. Aber irgendwie kriegt man auch das Gefühl, sobald man kein Brot essen darf, müsste man irgendwie mehr essen, um satt zu werden. Mhm. So hat sich das dann auch eingeschlichen. Dann kam das dann auch 3-5 Eier morgens mit relativ viel Fleisch dazu, relativ viel Butter dazu, weil es ja hieß, sobald der Körper dann auf Ketose umgestellt hat, entnimmt der Körper die Energie nur aus diesen tierischen Fetten und lebt dann davon, weil das sind ja irgendwie kurzfristige Energielieferanten. Mittags habe ich gar nicht mehr gegessen. Irgendwann kam dann so nach der zweiten Woche, dass auch dieses Hungergefühl dann auch weg war. Ich habe dann irgendwie relativ spät gegessen. Ich glaube 18 Uhr oder sowas war die letzte Mahlzeit, zwischen 18 und 19 Uhr. Aber da habe ich auch richtig reingehauen. Also da gab es mindestens 350 bis 400 Gramm Ribeye Steak. Das ging wirklich 5 Wochen am Stück so. Ja, das war's dann. Also Steak, dann nochmal ein Ei draufgehauen, relativ viel Butter und Gemüse habe ich wirklich sehr, sehr, sehr wenig gegessen. Also man sagt, man soll gar nicht essen, aber im späteren Verlauf habe ich dann einfach gemerkt, es ist so ein bisschen zu eintönig geworden, wenn man das dann schon so 2-3 Wochen macht. Und dann gab es da wirklich nur das, was in meine Hand passt, so hieß es dann, also das ist so quasi die Faustregel, nur das, was in deine Hand passt, kannst du dann halt als Gemüse mit dazu essen. Gab es halt nicht viel dazu, eine Tomate, eine Gurke oder weiß ich nicht was.
Passt ganz schön, finde ich, Faustregel, weil es ja wirklich so eine Faust
genau,
ist. Ne?
Genau, also, so, ja. Genau, ja.
Aber jetzt sag mal kurz, Keto, ich habe immer gedacht, Keto heißt, es ist eine sehr, sehr fette Ernährung, also dass du sehr viel tierische Fette zu dir nimmst. Ja. Jetzt Ribeye Steak und viele Eier, das ist ja dann auch im Proteingehalt extrem hoch. Ne?
Ja klar, das kommt ja mit dazu. Ich glaube, die Leute, die sich für die Keto entscheiden, die wissen einfach zwangsläufig, dass mit tierischen Produkten auch ein relativ hoher Proteinbedarf oder Proteinhaushalt einfach abgedeckt wird. Das war ja auch irgendwo das Ziel der ganzen Sache, quasi gleichzeitig abzunehmen, also an Fett zu verlieren und durch den hohen Proteinhaushalt Muskulatur nicht unbedingt aufzubauen, sondern zu erhalten, / aufbauen, wenn es überhaupt geht. Das war eigentlich das Ziel hinter der ganzen Sache. Also man hat sich auch so viele Sachen angehört und irgendwann war mein Instagram-Algorithmus so voreingestellt, dass mir nichts anderes blieb, außer Reels mir anzuschauen von Erfolgsgeschichten von Leuten, die Keto erfolgreich 1-2 Jahre oder teilweise sogar noch länger durchgezogen haben.
Wie lange hast du es denn durchgezogen?
Ich muss hinzufügen, ich habe 2 Versuche gehabt insgesamt. Der erste war 6 Wochen. Und quasi Mitte der 6. Woche kam ich dann ins Krankenhaus.
Warum hast du gesagt, hey, ich muss jetzt ins Krankenhaus gehen?
Es war an irgendeinem Freitag, das war am Montag hätten wir Prüfung gehabt. Und ich habe dann auch relativ spät, war ich ja noch am Pauken. Und dann kam es, dass ich relativ oft aufs Klo gehen musste, also Wasser lassen musste. Das war der erste Moment, das war schon ungewöhnlich, weil ich weiß, ich habe zuvor nicht viel getrunken. Deswegen war das schon ungewöhnlich, aber ich habe mir halt nicht weiter Gedanken gemacht. Ja, nur 20 Minuten normal. Aber in der gleichen Menge. Ne, also wirklich volle Blase, wieder aufs Klo, wieder eine Minute, anderthalb oder sowas, echt da vorgestanden und gewartet, bis es aufhört.
Hast du zwischendrin getrunken dann, oder?
Nee, ich habe zwischendurch, glaube ich, nicht getrunken gehabt. Okay. Nicht, dass ich mich erinnere. Und dann wieder 20 Minuten, 25 Minuten später wieder, aber wirklich volle Blase. Das war dann nicht mehr normal. Also nach dem dritten Mal habe ich gesagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kam es noch ein 4. Mal vor und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn es noch ein 5. Mal passiert, dann rufe ich meinen Mentor an, den Herrn Passow. Menschlich waren wir relativ gut miteinander und ich dachte mir, wenn mir da jetzt jemand helfen kann auf die Schnelle, dann er. Zumal ich auch nur seine Telefonnummer hatte, also von allen Dozenten, die wir dann dort in der Akademie hatten, habe ich seine Telefonnummer gehabt. Und ich habe dann angerufen, mitten in der Nacht, den armen Mann habe ich geweckt und habe gesagt, ja hier, hey Prof, ich war jetzt schon 5-mal pinkeln, jeweils mindestens ein 1/2 Liter oder sowas. Und der wusste halt, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt, also mit der Keto-Diät. Der hat das ja irgendwie beobachtet. Ich habe ja jeden Tag oder quasi alle 2 Tage Unterricht bei ihm gehabt. Und der hat ja gesehen, ich habe ja meine Butterbrotdose ausgepackt und da war halt kein Brot drin.
Sondern ein Steak.
Steak nun auch wieder okay. Nicht, aber da waren da, weiß ich nicht, 2 hartgekochte oder 3 hartgekochte Eier mit Salami, Truthahn oder Rindersalami oder sonst irgendwas. Und zufälligerweise, seine Frau ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch Ernährungsberaterin. So, und man muss sich vorstellen, ich habe den Mann mitten in der Nacht angerufen, ne, also die liegen beide im Bett und ich bin am Telefon und sage denen, hey, was soll ich machen? Und seine Frau hat schon gleich während des Telefonats nebenan, hat sie schon mitbekommen und hat da schon vor Ort gesagt, dass das wahrscheinlich eine Niereninsuffizienz ist. So, und bis zu dem Zeitpunkt haben wir gar keine Ahnung gehabt, was es überhaupt sein könnte. Und der hat gesagt, Junge, ganz ehrlich, ab ins Krankenhaus mit dir. Also warte nicht zu Hause, bis es vorbei ist oder sowas. Das kann echt in die Hose gehen. Ich bin ja dann ins Krankenhaus, Notaufnahme, angemeldet. Ja, was ist hier Problem? Ich sage, ja, ich muss relativ oft pinkeln und ist halt in deren Augen dann nicht unbedingt ein Problem oder kein Notfall, sagen wir mal so. Und irgendwann kam ich dann dran und da haben die Bluttests gemacht, Urintests gemacht und herausgefunden, ja, zu viel Ketonkörper im Urin und Eiweiß haben die auch noch drin gefunden. Irgendwann wurde dann von einer klaren Farbe, also das war ja, man muss sich ja vorstellen, wenn man dann irgendwie 15 Mal auf Klo war oder so etwas, ja, dann kommt es ja relativ klar raus, ne, so farblos. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt erreicht, dass das Ganze dann nicht mehr klar war oder farblos war, sondern irgendwann milchig wurde. Und ich musste genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dann drangenommen wurde, ging das genau da los mit diesem Milchigwerden des Urins. Und die Notärztin, die das dann dort aufgenommen hat, kam dann und hat gesagt, ja, das ist los hier, Ketonkörper und Eiweiß im Urin und weiß ich nicht, was auch immer. Und dann gab es eine Überweisung zum Facharzt und es war keine akute Gefahr da, also so, dass man jetzt sagen musste, okay, du musst jetzt hier in die Intensivstation und beobachtet werden oder so etwas. Aber ich habe halt, ich weiß nicht, wieso das so war, irgendwann dann noch Schmerzen im Bauch bekommen. Also ich glaube, durch das enorme Wasserlassen, durch dieses Wiederauffüllen, wieder auf Spannung und wieder das Entlasten oder das Entspannen der Blase, kam das dann, dass man irgendwann Bauchschmerzen bekommen hat. Nichts, wo man sagen muss, das ist unerträglich oder sowas, war halt einfach unangenehm.
Was hätte denn passieren können? Also haben die gesagt, was passieren hätte können, wenn du weitergemacht hättest mit dieser Ernährung und nicht zum Arzt oder nicht ins Krankenhaus gegangen wärst?
Angenommen jetzt, ich wäre jetzt zu Hause geblieben und hätte das jetzt mehr oder weniger versucht, zu Hause auszukurieren. Wäre das früher oder später dann so weit gekommen, dass man dann an Nierenversagen dann hätte draufgehen können, auf gut Deutsch. Also unterschätzen sollte man das nicht. Also wenn man da in die ganze Sache reingeht, dann sollte man sich auf jeden Fall informieren. Ich habe es ja auch ein zweites Mal probiert danach.
Das heißt, du hast danach erstmal wieder, wie lange hat das gedauert, bis du dann den zweiten Versuch gestartet hast?
Vielleicht 2 Monate danach oder so.
Aber warum hast du das gemacht? Also wenn, ich sage es mal, der erste ist ja nicht wirklich gut ausgegangen.
Ja.
Also der erste ist im Krankenhaus geendet erstmal.
Also, ja,
und also, der zweite, warum machst du einen zweiten?
Also, im Abgang war es nicht gut. Ich sag mal so, ganz ehrlich, ich bin die ersten Wochen, also bis zu dem Zeitpunkt, bis das mit dem relativ viel Pinkeln dann losging, bin ich relativ gut mit der Ernährung gefahren. Also ich habe keinen Hunger gehabt und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, als könnte man klarer denken oder sowas.
Was hast du beim zweiten Versuch anders gemacht als beim ersten?
Beim zweiten Versuch habe ich viel weniger Fleisch gegessen. Ich habe ab der vierten Woche beim ersten Versuch oder ab der dritten Woche oder sowas, habe ich irgendwas zwischen 500 und 750 Gramm Fleisch zu mir genommen.
Pro Tag?
Pro Tag. So, und das ist klar für jemanden, also ich war ja im Studium, also ich habe relativ wenig Zeit zum Sport machen gehabt. Das ist einfach Quatsch, wenn du keinen Sport machst, also wirklich anstrengenden, intensiven
also
Kraftsport.
Wir reden wirklich über Kraftsport, ne? Wir reden nicht über ein bisschen Laufband, sondern wir reden wirklich Kraftsport.
Auf gar keinen Fall. Richtigen Kraftsport, also die Muskelfasern müssen reißen, damit diese Proteine einfach wieder Platz finden, also ihren Platz finden oder eine Verwendung finden. Ansonsten fließen sie einfach durch und verkleben dann irgendwann die Nieren. Beim zweiten Mal habe ich dann wirklich sehr, sehr viel weniger Fleisch gegessen. Dafür habe ich auch die Zeit gehabt, dann auch wirklich zu trainieren. Also ich habe das 4 Wochen insgesamt gemacht. Ich habe deutlich weniger abgenommen als wie beim ersten Versuch in den ersten 4 Wochen. Ich bin einfach vorsichtig an die Sache rangegangen und habe jetzt nicht sehr viel abgenommen in dieser Zeit. Aber das war für mich trotzdem eine coole Erfahrung, einfach zu sehen, wenn man es richtig macht, funktioniert es.
Wie sieht jetzt deine Ernährung gerade aus? Bist du wieder so ein bisschen ausgewogener unterwegs oder geht's schon wieder in diese Richtung?
Ja, nee, tatsächlich. Also ich habe seit der Keto-Diät bin ich sehr vorsichtig mit Kohlenhydraten einfach. Also ich esse schon Kohlenhydrate, klar. Morgens vielleicht mal so ein Brötchen oder sowas. Und man schaut einfach, dass man die Hauptmahlzeit relativ kohlenhydratarm isst. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da strikt bin und dann sage, boah, nee, auf gar keinen Fall. Und heute keine Nudeln und heute kein Brot oder so. Wenn ich Lust habe, gönne ich mir schon. Aber man hat so ein Bewusstsein dafür entwickelt irgendwann. Durch die Phase, jetzt den ersten Durchlauf und den zweiten Durchlauf, hat man das irgendwie so irgendwie manifestiert oder man hat sich dran gewöhnt, einfach zu gucken, ja, wie viel Kohlenhydrate isst du und so weiter. Und das einfach auf so einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Ich esse immer noch Fleisch, aber nicht mehr natürlich in so riesigen Mengen.
Wie stehst du zu dem Thema Proteine jetzt nach der Ernährungsreise, die du gemacht hast?
Also ich sag dir ganz ehrlich, jemand, der nicht professionell in der Bodybuilding-Szene unterwegs ist, das sollte nicht sein primäres Ziel am Tag sein, irgendwie seinen Proteinbedarf zu zählen oder versuchen zu decken. Also das kriegst du mit einer normalen, ausgewogenen Ernährung, hast du das alle Male drin. Die Leute, die sich dann auch 2 Shakes, Eiweißshakes noch mit auf die Arbeit nehmen.
Das heißt, sowas hast du gar nicht gemacht? Also solche, die ganzen
Eiweißshakes habe ich gar nicht nötig gehabt. Ich habe wahnsinnige Mengen an Protein einfach nur durch das Fleisch und die Eier, die ich da an dem Tag oder Milch an sich und mein Eiweißbedarf extrem gedeckt. Also mehr als es überhaupt gesund wäre, hat man ja dann im späteren Verlauf, dann in der 6. Woche des ersten Durchlaufs, hat man das ja dann gesehen, was das dann für Folgen haben kann, wenn man das Ganze nicht mit Sport kombiniert.
Hättest du jetzt, wenn wir so, ich sage es mal, über deine zukünftige Ernährung sprechen, wärst du bereit für einen dritten Versuch oder sagst du, naja, nee, jetzt lasse ich das jetzt mal anders laufen, aber ich habe meine Ernährung grundsätzlich eher so Richtung fleischhaltig umgestellt.
Ja, also ich bin grundsätzlich nicht gegen die Keto-Diät, wenn man das mal so in Phasen macht oder so in Schüben macht, dass man da sagt, ich setze jetzt irgendwie 4 bis 8 Wochen, möchte ich mich jetzt ketogen ernähren. Es gibt noch ungesündere Arten und Weisen, Gewicht zu verlieren, als nur Fleisch zu essen. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich jetzt hier der absolute Keto-Gegner bin. Ja, der erste Durchlauf ist ein bisschen in die Hose gegangen, einfach durch die Tatsache, dass ich während des Studiums angefangen habe, viel zu große Mengen Fleisch zu essen und viel zu wenig Sport zu machen. Also ich habe vielleicht einmal die Woche bin ich ins Krafttraining gegangen, das vielleicht am Wochenende und am nächsten Tag habe ich so einen Muskelkater gehabt, dass ich gar keinen Bock mehr hatte, danach wieder nochmal oder 2 Tage danach nochmal zu gehen. Und ich habe auch nicht die Zeit gehabt während des Studiums. Mein Appell an die Leute, die das wirklich machen wollen, ist, informiert euch wirklich im Vorfeld, wieso mache ich das, ne, was bewirkt das in meinem Körper, wie lange will ich das machen. Also einfach planen und nicht blind in die Sache reingehen, weil ich habe einfach gedacht, ich steige jetzt einfach ein und solange ich jeden Tag Fleisch esse und keine Kohlenhydrate zu mir nehme, nehme ich ab. So hat das angefangen. Lief relativ lange gut. Und dann am Ende hat man dann die Rechnung dafür bezahlt. So.
Anil, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Unglaublich spannend und bleib gesund.
Danke ebenso.
0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist optimal, so wie Professor Grimm gesagt hat. Außerdem ist eine ausgewogene Ernährung auch ziemlich wichtig. Und die aktuelle Empfehlung geht dahin, dass eben diese Ernährung eher pflanzenbasiert sein sollte. Dann muss ich sagen, die Ernährung, die Anil gemacht hat, über einmal 6 Wochen und dann nochmal über 4 Wochen, die war schon ziemlich extrem und zum Glück ist die am Ende auch gut ausgegangen. Hätte auch anders ausgehen können, mit einer Niereninsuffizienz ist definitiv nicht zu spaßen. Wenn ihr gerne mehr Informationen über das Thema Proteine haben möchtet, dann schaut doch mal in unsere Shownotes rein. Hier haben wir wieder verschiedene Links und Infos zusammengetragen zu dem Thema. Lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal durchzuklicken. Genauso wie unser Instagram-Kanal @gesundnah. Lohnt sich auch, da mal reinzuschauen. Hier könnt ihr gerne Fragen, Anregungen und Themenvorschläge an uns schicken. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen und Kommentare von eurer Seite. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah. Der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.